Liebe Geschwister und Freunde, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, besonders auch unsere Gäste, die heute unter uns sind. Herzlich willkommen, die teilweise einen weiten Weg schon hinter sich haben, aber ganz besonders auch Johannes und Annemarie Ollmann. Herzlich willkommen unter uns heute mal im größeren Kreis. Wir haben ja gestern schon einen Dienst gehört, das große Thema von der Wiederkunft unseres Herrn. Und heute hören wir das Thema, die Gemeinde zwischen Himmel und Erde. Und wir wollen beginnen mit dem Lied 914 im blauen Liederbuch, 914, und die Strophen 1 bis 3 singen. Ich möchte einige Bekanntgaben geben. Du, unser großer Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns hier versammelt hast, damit wir gemeinsam dich loben dürfen und auf dein teures Wort hören dürfen. Hab du Dank, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du es uns durch deinen Geist aufschließen möchtest und auch aufschließt, denn wir könnten es hundert oder tausende Male lesen und würden nichts verstehen, wenn dein Geist es uns nicht lebendig macht. Hab du Dank, dass du dazu auch diese Stunde dienen lässt und den Bruder dazu ausgerüstet hast, dein Wort uns lebendig zu machen und ins Herz zu sprechen in deinem Auftrag. Wir danken dir, dass wir dir all die Geschwister anbefehlen dürfen, die nicht in der Lage sind, eine Versammlung unter deinem Wort zu besuchen, die krank sind, die alt und schwach geworden sind, die Sehnsucht nach Gemeinschaft haben, aber keine um sie haben und alleine oft sind. Wir denken an sie und wir wissen, du kannst ihnen zusprechen, sie trösten, sie stärken, sie ermuntern und manchmal auch ermahnen. Wir danken dir, dass du um all die Problemgebiete in dieser Welt weißt. Und manchmal sind wir entsetzt, wie es zugeht. Und wir sehen, immer weniger wird nach dir und deinem Willen gefragt. Aber wir wissen, du bist trotzdem der Herr über allem Geschehen. Auch für dein Volk Israel wollen wir bitten. Wir wissen, noch fragt es im Großen und Ganzen nicht nach dir, sondern will sein wie alle anderen Völker. Aber du wirst es durch Gericht und Gnade dazu bringen, dein Missionsvolk zu werden. Du hast es berufen und deine Berufungen sind unbereuebar. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du bist jetzt auch durch deinen Geist mitten unter uns. Schenk, dass all das, was uns bewegt, zurücktritt, dass wir offen sind für dich und dein Wort. Amen.
Zuerst grüßen wir uns und wünschen uns allen einen frohen Sonntag. Ja, wir fahren gerne nach München, weshalb? Und freuen uns, euch ins Angesicht zu schauen, weil wir spüren, hier sind Menschen beieinander, in deren Innern der gleiche Rhythmus der Liebe Gottes schlägt. Man braucht sich nicht viel zu unterhalten. Man weiß sofort, im anderen ist der Glanz dieses Evangeliums und die Herrlichkeit Christi da. Und das verbindet uns. Und deshalb können wir Gemeinschaft haben, auch wenn wir nicht immer hier sind. Ich kehre manchmal im Geist bei euch hier ein. Bin auch oft in Sibirien bei den Geschwistern. Und freue mich, dass es Menschen gibt, die das Evangelium nicht nur bewahren und festhalten, sondern diese einzigartige, unvergleichliche, die unaustauschbare Botschaft auch bereit sind, weiterzusagen. Die Fahrt hierher war einfach schön mit dem Auto. So. Und nun sind wir beieinander mit einem Thema, ja, da wird man nicht fertig. Ich habe es noch einmal zusammenschneiden, weil es so gewaltig ist. Gemeinde zwischen Himmel und Erde. Ich habe dieses Thema in drei Unterthemen aufgeteilt. Erstens die Heils- und Rettungstat Christi. Zweitens die Gemeinde, Klammer auf, der Leib des Christus. Und drittens Himmel und Erde. Ja, liebe Geschwister, mit der Geburt Jesu Christi, dem Tod am Kreuz, die Auferstehung und die Himmelfahrt des Gottessohnes und Pfingsten begann das große Rettungsprogramm Gottes, nämlich die Überwindung der Unheilsgeschichte für die Himmel, die Erde und allen Schöpfungsräumen. Das heißt also, dass bis dahin alles in Unordnung und dem Tod verfallen war. Die Gottestat am Kreuz schuf die Grundlage einer allumfassenden Erlösung, eines Rückkaufes einer verlorenen Schöpfung aus der Hand der Finsternis und des Todes. Und zwar zu einer ganz neuen, völligen Erneuerung, zu einer Verwandlung, zu einer Veränderung alles Erschaffenen hinein in eine unzerstörbare Gemeinschaft durch Christus mit Gott. Grundlage. Heilstat Christi. Das, was damals auf Golgatha geschah, das sind alles Ereignisse. Die sind unwiederholbar. Auch wenn die Christenheit zu Weihnachten singt alle Jahre wieder, kommt das Christuskind, dann kann das nur ein Spott sein, weil die Niedrigkeit des Christus und die Auferstehung Jesu sich nicht noch einmal wiederholen wird. Er kommt nicht immer wieder und jedes Jahr neu. Auf Golgatha, und Golgatha gehört dazu in die Auferstehung, wird es nicht noch einmal geben. Er muss nicht noch einmal sterben. Sein Tod ist nicht nur der Ausgleich, es ist auch nicht nur die vollständige, die restlose Bezahlung von Sünde. Wie viele? Wie viele? Was hat der Christus am Kreuz bezahlt? Natürlich sind wir gewillt zu sagen, meine Sünde und deine Sünde. Viel zu gering gegriffen. Das, was auf Golgatha ablief, umfasste eigentlich den ganzen Kosmos. Die Sünde des Kosmos trug er hinweg. Und wir fragen, wohin? An das Kreuz. An das Kreuz. Als Johannes den Täufer zum ersten Mal sieht, da sagt er, schaut ihn an, das ist er. Das ist er, das fehlerlose Lamm, was die Sünde bitte nicht vergessen. Mein und dein ist eingeschlossen. Aber das wäre viel zu kurz. Der die Sünde des Kosmos hinwegträgt. Und Johannes in seinem Brief wiederholt das noch. Er, der Christus, ist die Sühnung unserer Sünde. Was hat er da gemeint? Die Sünde des Volkes Israel, nicht unsere. Wir waren damals noch gar nicht dran. Er trug unsere Sünde, die Sünde Israels. Und jetzt besinnt er sich, Moment mal, das ist ja viel zu wenig. Und erweitert jetzt die Aussage, nicht nur für unsere Sünde, sondern für die des ganzen Kosmos. Einverstanden? Es umfasst wirklich alles. Es ist das einzig, das wahre Gotteslamm, was an unsere Stelle geschlachtet wird. Da schreibt der Hebräerbrief, nicht wie die Priester, die immer wieder neu täglich für Sünden Opfer darbringen. Nein, Christus hat ein für alle Mal, ein für alle Mal, für alle sich selbst dargebracht. Was haben die Religionsführer und viele christliche Würdenträger eigentlich im Sinn, wenn sie die Einzigartigkeit Jesu in Frage stellen? Und neuerdings kommt er überhaupt nicht mehr in Frage. Da geht es nur noch um Gott. Und da ist der Allah genau dasselbe wie der Vater unseres Herrn Jesus. Nur der Allah hat keinen Sohn. Und über den Sohn läuft die Lösung, die Gesamterlösung. Streichen wir von diesem Gottdienst die Sohnschaft weg, dann stirbt das ganze Evangelium. Und die ganze Rettungsaktion Gottes ist hinfällig. Aber das ist den frommen Kirchenleuten auch egal. Hauptsache, sie haben einen Gott. Ob der Allah heißt oder was anderes, Yahweh, ist ihnen egal. Da fragte mich ein gebildeter Mann, der von einer außerirdischen Zivilisation überzeugt war. Was passiert denn, sagt er, wenn neben den Erdbewohnern es noch andere gibt, die vielleicht einen ähnlichen Fall wie Adam hinter sich hat, dass sich das da zugetragen hat? Was sagst du eigentlich? Muss dann Christus auch für diese noch sterben? Ja, was wird aus einer solchen begrenzten Heilstheologie, die nur die Erde als Mittelpunkt hat? Müssen wir uns da nicht wieder etwas ganz Neues einfallen lassen? Nicht wahr, die klügsten Leute, das ist zur Zeit der Steve Hortons, der an dem Rollstuhl sitzt und nur mit einer Maschine schreiben kann. Habt ihr schon mal gesehen? Das klügste Haus. Und dann haben wir noch den reichsten Mann, das ist der Bill Gates, die haben das größte Vermögen zur Verfügung gestellt. Um was? Um endlich den Beweis zu bringen, dass wir nicht die Einzigen sind. Dass es woanders auch noch Zivilisation gibt. Und neuerdings hat man ja den mit Fernrohren, ja, man wird gar nicht fertig zu erzählen, wie viele erdähnliche Planeten gibt. Hat man ja vorher gar nicht gewusst, weil man sie nicht im Blickfeld hatte. Sind Dunkelsterne. Wir haben ja nur die Sonnen gezählt. Und daneben gibt es Planeten, erst waren es 5, dann 10, jetzt 150, jetzt 1300 Planeten. Erdähnliche Planeten. Ja, das Wort Gottes zeigt uns auch in ihrer Aussage eindeutig und umfassend, wie wir das zu verstehen haben und welche Bedeutung die Rettungstat Gottes durch seinen Sohn am Kreuz hat. Und zwar nicht nur eine irdische, also eine erdgebundene Bedeutung, sondern eine, die über alle Himmelsräume und Tiefen des Universums hinüber und hindurch reicht. Selbstverständlich ist das Weltall bewohnt. Selbstverständlich. Die Erde mit Menschen und die Himmel eindeutig. Die Himmel mit der für uns unzählbaren Engelschaft, Fürstentümer, Obrigkeiten, die Territorien beherrschen und verwalten, Energien, geistliche Bewohner des Lichtes und der Finsternis. Die Bibel nennt sie Kosmokratoren, Kosmobeherrscher, die über uns von Gott eingesetzt sind, Herrschaft ausüben. Und die drängen natürlich, je weiter wir der Zeit am Ende der Tage sind, ich sage nie wieder Endzeit, hatten wir gestern Abend, weil das nicht stimmt. Tage des Endes voranschreiten, diese Geistlichkeiten auch herunter wollen, Kontakt aufnehmen wollen. Ist ja nichts Neues, hat es ja schon mal gegeben. In 1. Mose 6. Da verließen diese Geistlichkeiten ihre Behausung, ihre arteigene Leiblichkeit. nahmen anderweitiges Fleisch an, vermaterialisierten sich. Nur so können sie als Wesen mit Töchtern der Menschen eingehen und Leben zeugen. Und was kam dabei heraus? Das waren die Riesen, die Gewaltigen, die Berühmten, die Männer des Namens. Allerdings waren sie steril. Anschließend die Sündflut. Und was sagt unser Herr? Wenn er wiederkommt, und da reden wir nicht von der Entrückung. Er redet nur von der sichtbaren Wiederkunft. Unser Herr hat niemals von Entrückung gesprochen. Und sagt, wenn ich wiederkomme, und zwar, wie kommt er da wieder? Sichtbar in Herrlichkeit als König und Messias für Israel. Eine Stunde haben wir gestern darüber gesprochen. Das Glaubensbekenntnis der Christenheit. Aber nicht das Glaubensbekenntnis der Kirche am Leibe des Christus. Ja, wie wird es da sein, sagt unser Herr, wenn ich wiederkomme, da wird es sein wie zu den Tagen Noahs. Sintflut. Und die wird so sein, dass er sagt, die wird so überfließend, so überströmend sein wie ein Tsunami. Die einen werden auf dem Felde sein und werden von dieser Flut hinweggerissen. Nicht entrückt, wie viele meinen. Die werden von der Flut hinweggerissen und die anderen bleiben. Also eine Durchdringung und eine Vermischung geistlicher Mächte und Kräfte mit Menschen. Das ist keine Fantasie, wissen wir doch. Was sagt Johannes in der Offenbarung? Es gibt einen riesen Kampf. Die höchsten geistlichen Kriegsheere, der Himmel, mit dem obersten Strategen. Wer ist das? Das ist der Michael. Der kämpft mit den Heeren der Finsternis. Eine Auseinandersetzung, die für eine Niederlage Satans aufgezeichnet ist. Und er muss sein Herrschaftsgebiet, die Lufthimmel ist sein Herrschaftsgebiet. Das muss er verlassen. Er wird hier auf dieser Erde geworfen. Und er kommt nicht in Schwefelgestank. Und auch nicht mit Hörnern. Für mich kommt er vermaterialisiert. Eine Infasion dämonischer Geisterheere. Was sagt Daniel? Das Ende. Da spricht er genau. Nicht von der Zeit des Endes, sondern das Ende. Ist genau beschrieben. In unserer Bibel. 7 Jahre. Das Ende wird sein, die überströmende Flut. Nicht mit Wasser, auch nicht mit Flüchtlingsheeren. Wer sich hier interessiert, kann ein Heft hier mitnehmen. Sondern Dämonenheer. Vergeistlichung. Ja, also ich wollte nur sagen, das war ein kleiner Seitenweg, dass die Rettungstat Jesu Christi am Kreuz das ganze All umfasst. Das Kreuz und das, was Gott auf Golgatha in den Erdboden gerammt hat, erfasst also alle Dimensionen des gesamten Weltalls. Woher wissen wir denn das? Liebe Geschwister, wir können nur im Glauben beständig fest werden, wenn die Substanz des geschriebenen Wortes in unser Herz hinein sich verwurzelt. Und da können wir nicht so leben, wie die ganze Christenheit am Karfreitag. Schwarz gehüllt und in Moll alle Lieder. Nein, als Golgatha geschah, da hat der Vater im Himmel gejubelt. Voller Freude, Lust und Freude. Mein ganzes Wohlgefallen habe ich auf den Sohn gelegt, der am Kreuz für alle sein Leben gab. Und söhnte aus Himmel und Erde. Da hat er Frieden gemacht. Es bedarf doch eigentlich bei dieser Sachlage überhaupt keine Klärung, auch keine Auslegung. So eindeutig sind die Aussagen. Und wenn der Tod Christi, fällt mir gerade ein, im Hebräerbrief steht, dass der Vater durch den Tod seines Sohnes den zunichte machte, der des Todes Gewalt hatte. Wer ist das? Das ist der Teufel. Nicht durch die Auferstehung, durch seinen Tod. Weil er mit seinem Tod alle Schuld des Kosmos bezahlt hat. Und deshalb hat er diesen Ankläger erledigt, wirkungslos gemacht. Also wenn schon der Tod Christi so eine tiefgreifende Bedeutung hat, wie viel mehr seine Auferstehung. Und wir fragen uns immer wieder, warum wird unter den Glaubenden das Kreuz Christi so klein, so bedeutungslos gemacht, indem man es nur für die heutige Glaubensgemeinde gelten lässt. Das ist also ein ganz verkürzter Blick. Das ist eine subjektive Schau und eine heilsegoistische Deutung. Da geht es nur um das Persönliche. Hauptsache, meine Sünde ist vergeben. Dann ist alles geklärt. Und ich komme vielleicht noch in den Himmel. Mehr will ich ja gar nicht. Darum geht es nicht. Und darum ist auch nicht Christus am Kreuz gestorben. Das hat eine viel andere Bedeutung. Eine viel tiefgreifendere. Der Tod und die Auferstehung, die werden sich nicht noch einmal wiederholen müssen. Weil da Unvorhergesehenes oder auch ein Restposten von Sünden, Elend und Todesgeruch in irgendeinem Winkel des Universums sich noch zeigen könnte. Verstehen wir? Und wenn da irgendwo was wäre, auch das ist schon mit hineingenommen. In das Programm der Erneuerung und Verwandlung in die Herrlichkeit Christi. Nein, am Kreuz wurde ein für allemal das gesamte Sündendrama der Schöpfung abgehandelt. Und zwar einmal unwiederholbar. Sagt doch mal Halleluja, was da eigentlich passiert ist. Weil es auch uns mit betroffen hat. Das läuft doch nicht irgendwie steril ab, sondern ich bin damit dabei. Weil meine Lebensgeschichte auch da in der Tat mit verhandelt wurde. Auch Pfingsten und Himmelfahrt geben uns eine heißgeschichtliche Einmaligkeit. Aber das ist schon lange her. Fast 2000 Jahre ist seitdem vergangen. Seit sich Christus erst nach der Himmelfahrt, zur Rechten der Gottes gesetzt hat, sieht und hört man eigentlich nichts mehr von ihm. Als gäbe es ihn nicht. Oder hat ihn jemand gesehen? Ist niemand hier. Ich kenne Leute, die behaupten ganz fest, sie haben Jesus gesehen. Nun, ich zweifle ganz arg die Echtheit. An ihr glaube ich, dass es Satan war in der Verkleidung als Engel des Lichtes. Ein Bruder sagte mir, das war eine so wohltuende Erscheinung. Ach, so. Er konnte es nicht annehmen, dass das Verführung war. Später ist er bitterlich gestorben. Oder hat ihn jemand gehört? Wissen wir da. Das charismatische Umfeld, das ist ja damit besetzt. Auch während der Versammlung stehen die auf. Der Herr hat zu mir geredet. Und da behaupten die, akustisch hat er mir das gesagt. Alle Schwindel. Die Jünger und die Apostel, die können das bezeugen, was wir gesehen und gehört, was wir mit unseren Händen betastet haben, das bezeugen wir euch. Ist das nicht ein bedauernswerter Zustand? Der Herr macht sich hier aus dem Staube und lässt die Leute eigentlich hilflos ganz allein. Nach außen sieht und hört man ja eigentlich fast nichts. Von dem eigentlichen Sieg und dem Triumph des Christus über Welt, Tod und Teufel. Ganz, ganz wenig. Eher hat man den Eindruck, dass alles noch viel schlimmer geworden ist. Da kommt einem schon die Frage in den Sinn, ist denn die Rettungstat am Kreuz wirklich so eine zentrale Mitte von Himmel und Erde? Natürlich stimmt die Aussage, dass Christus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Und was macht er dort? Mal drüber nachgedacht? Ist er damit beschäftigt, dass nur endlich die verlorene Welt gerettet wird? sieht man ihn in Aktionen. Wir können doch nicht den Zustand so lassen, wie er ist. Was macht eigentlich unser Herr im Himmel? Interessant. Wir beten ja jeden Tag zu ihm und durch ihn zum Vater. Er verwendet sich, so steht es da. Er ist in Tätigkeit. Er verwendet sich für uns. So, muss das sein? Muss das sein? Wegen der Anklage. Nicht, dass der Vater sagt, du Lausbub, du hast wieder dich daneben benommen. Nein, es geht hier nicht um den Vater, sondern wer verklagt? Satan verklagt, die Finsternis verklagt. Und sie verklagt den Allerhöchsten. Oder die Klage reicht er an. Schau dir den Hans an und mich und die anderen auch, was für fragwürdige Figuren, was die so im Alltag laufen lassen und drehen. Und da auch auf Falsches tun. Da steht der Christus auf und sagt, Moment mal, für die Schandtaten ist mein Leben am Kreuz verblutet. Und das reicht aus. Das reicht für jeden aus. Für den Schlimmsten hat ja für Paulus ausgereicht, das ist das Schlimmste. Wir kommen immer danach. Wir können nie diese Stelle besetzen, die der Paulus hatte. Der Größte. Immer danach. Er verwendet sich. Ja. Wer will Anklage erheben? Wer? Paulus fragt das ganze Weltall. Keiner muckst sich. Einer. Ich bin es. Gott. Ich spreche gerecht. Weshalb kann er gerecht sprechen? Weil sein Sohn für die Schuld eingestanden ist und bezahlt hat. Und wenn der Schaden bezahlt ist, ist er gerechtfertigt. Kann er heraus. Deshalb. Und der Christus verwendet sich für uns. Da macht er noch was. Sollten wir wissen, was unser Herr zur Rechten der Majestät tut. Sollten wir wissen. Er macht eigentlich gar nichts. Er wartet. Er wartet. Woran wartet er denn? Dass ihm der Vater das ganze Weltall zu seinen Füßen legt. Bitte nicht vergessen, die Gemeinde ist nur der Anbruch, ist nicht das Ganze, sondern sind nur Erstlinge. Wir sind doch die elendesten Egoisten. Weil wir sagen, das reicht ja dann. Wenn er uns hat, das reicht er. Nein. Was steht da? Der Vater unterstellt dem Sohn das ganze Weltall, legt es unter seine Füße. Und wenn das stimmt, dass wir Glieder an dem Leibe sind, dann bilden die Füße ein Teil des Leibes. Ist nicht auszuhalten. Ist nicht auszuhalten. Ja, aber eines müssen wir auch hiermit beachten, dass sich die Zeit und die Welt, in der wir leben, nicht verändert. Wir leben in einem Zeitrahmen, den die Schrift wie kennzeichnet? Böse. Zeitrahmen ein Äon. Der ist böse, nur der eine, so beschrieben. Und den ändern wir nicht. Auch nicht mit der größten, bevollmächtigten Botschaft, dass Gott den Tod besiegt hat. Nein, der läuft weiter. Aber innerhalb dieses Äons hat Gott Menschen herausgestellt. Das ist ja Punkt 2, das ist seine Gemeinde. So, und die bildet er in dieser bösen Zeit, wo es so turbulent, so widersprüchlich, so gegensätzlich alles ist, dass man aus der Haut fahren könnte. Wer ein klein wenig choleriger ist, das ist eine Veranlagung vom Temperament. Aber ich habe den Eindruck, die meisten sind Phlegmatiker, denen das alles schmutzt. Was auch läuft, es geht alles, kümmert mich, geht mir nicht an. Aber Kollegen, die eben, ja, eben dazu geneigt sind, mal auf den Tisch zu schlagen, die sind da sehr gefährdet. Es ist gut, wenn die Gemeinde nicht nur von Phlegmatikern besetzt ist, sondern auch von Cholerikern. So. Also. Es ändert sich nichts nach außen. Nur dort, wo der Herr aus dem Tod zum Leben geführt hat, da gibt es eine Verwandlung, da gibt es neues Leben. Da gibt es eine Veränderung, und zwar hinauf, hinauf und hinein in ihn, den Christus habt. Aber die Welt um uns, die bekommt davon nicht sehr viel mit. Wir hatten es gestern gesagt, unser Leben in der Gesamtheit ist verborgen mit Christus in Gott. So. Oder denkt jemand, dass die Herrlichkeit Christi, die zweifellos in einem jeden hier wohnt, dass die Herrlichkeit Christi auch durch den verheißenen Gottesgeist ist das ja in uns, der Nachbar zu sehen bekommt? Was denkt ihr? Wir können nicht mal unsere Kinder von diesem neuen Leben überzeugen und das Gottesleben in ihnen hinein zeugen. Können wir nicht. Und trotzdem bleibt die Tatsache bestehen, dass Gott seinem Sohn alles unter seine Füße gestellt hat oder stellen wird. Denn indem er, der Allerhöchste, ihm, dem Sohn, alles unter seine Füße unterordnet, liebe Geschwister, ist nichts ausgeschlossen. Mal bunt ausgemalt. Es ist nichts ausgeschlossen. Der Ehepartner nicht, die ungläubigen Kinder nicht, die Verwandten, Onkel, Tante, alles, nichts ist ausgeschlossen. Woher wollen wir denn Hoffnung haben für die Menschen, die heute nicht glauben, wenn nicht über dieses Zeugnis? Er hat nichts gelassen, was da nicht mit in Frage kam. Alles ist drin. Alles. Und von dieser Kraft, von dieser Botschaft, von dieser Fülle leben wir, lebt der Glaube. Er sieht hindurch, sonst kannst du ja verrückt werden. Verrückt werden, weil dann die Gegenwart steht. Das ist alles eine Ziel, eine garantierte Ziel, ein Zielprogramm. Jetzt aber, ich frage immer wieder, malen wir noch aus unserer Bibel, was das eigentlich aussagt, oder lesen wir nur drüber weg? Nehmen nur wahr, nehmen nur Notiz. Alles ist eigentlich im Blick von unserem Vater Gott schon geregelt. Es wird nicht dahin bleiben. Keine Glaube. Alles, 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 alles. Daraus schöpfen wir Hoffnung für alle, für die ganze Schöpfung. Jetzt aber sehen wir, was sehen wir? Jetzt und heute sehen wir, dass all ihm noch nicht untergeordnet. Und das ist der Zustand zwischen dem, was eigentlich feststeht, und der Wirklichkeit, in der wir heute stehen. Ein riesengroßes Spannungsfeld, das kann sich auseinanderreißen. Und wir sind auch nicht mal am Anfang von der Katastrophe, die eigentlich die Gesellschaft und die Generation noch erleben wird. Sind wir uns im Klaren? Wir denken schon, wir leben in der Endzeit, du meine Güte. Wir sind noch nicht mal am Anfang. Wir kommen nur durch. Hier ist das Wort garantiert. Er lässt keinen durchs Rost fallen. Alle sind dabei. Jetzt aber, das müssen wir aushalten. Liebe Geschwister, diese Brücke müssen wir im Glauben schlagen können. Verstehen wir? Sonst ist unser Glaube ja ein Traditionsgebilde. Das jetzt sagt uns doch, dass die Unterordnung für heute nicht vorgesehen ist. Und so dürfen wir die Heilstat Christi am Kreuz sehen. Wir dürfen sie so. Sie ist umfassend, sie ist unwiederholbar und für alle kommenden Äonen gültig. Wenn dieses Evangelium doch in den Herzen der Auserwählten leben würde. Vielleicht würden sie ein klein wenig hoffnungsvoller im Gesichtsausdruck durch die Tage gehen. Es ist manchmal ein Jammer. Ein Jammer. Wenn man, bei uns ist es anders im Erzgebirge, im Ort, da trifft man sich ja so. In der Stadt ist es ja Lotteriegewinn, wenn man da unter den tausend mal jemanden findet, der gläubig ist. Aber bei uns ist es anders. Und wenn man dann sieht, ach, große Not, ja. Und da geht es gleich los, was da alles nicht klappt, funktioniert und wie das ist. Kennen wir alles, kennen wir alles. Und wir bejahen auch alles. Aber das ist nicht das Letzte. Wir blicken hindurch und blicken hinüber. Liebe Geschwister, wenn wir das nicht lernen, und zwar in jungen Jahren lernen, diesen Blick über das Evangelium hinein in die Vollendung, haben wir große Schwierigkeit, im Glauben standhaft zu bleiben und die Schiffbruch zu erleiden. Wenn wir von Golgatha reden, dann ist dort nicht nur ein globales, erdbezogenes, sondern ein universales, ja ein weltumfassendes Heilswerk geschehen. Das war der Punkt 1. Die Kreuzestat am Kreuz. Die Kreuzestat des Christus am Kreuz. Das zweite Mal, die Gemeinde der Leib Christi. Und diese Gemeinde, da muss ich immer mal die Luft holen. Weil, ja, da braucht man einen großen Atem. Weil das, was mit dieser Gemeinde ausgesagt wird und gemeint ist, das ist so umwerfend. Liebe Geschwister, da sitzt man und liest die Bibel und denkt, das kann doch nicht sein. Geht das an, dass der Vater im Himmel solche Gedanken an uns verschwendet, sie uns mitteilt, wie er über uns denkt. Und wir? Ja, also, das soll nur eine kleine Hilfe und Orientierung sein. Für uns, die Glaubenden, ist es schon enorm wichtig zu wissen, wo man steht und wo man hingehört. Und vorerst müssen wir aber diesen Begriff Gemeinde ein klein wenig klären. Gemeinde, ja, Gemeinde. Liebe Geschwister, je nachdem, was wir für eine Übersetzung haben, da geht es ja buntfarbig zu. Sehr buntfarbig. In den katholischen Übersetzungen steht Kirche dort. So, und bei den Elberfeldern steht Versammlung dort. Weshalb eigentlich Versammlung? Was ist denn das für ein Begriff? Und überall steht dann auch Gemeinde und alles was anderes. Ja. Ja, was müssen wir darunter verstehen? Also das wollen wir gleich am Anfang sagen. Gemeinde ist nicht Kirche. Das Wort gibt es in der Bibel nicht, Kirche. Das ist, sind auch keine Institutionen, wonach man nach Belieben ein- und austreten kann. Die Gemeinde ist weder katholisch noch protestantisch, weder lutherisch noch methodistisch, weder griechisch noch orthodox. Sie tritt eigentlich mit keinem Namen in Erscheinung, noch Zahl hat eine Bedeutung. Sie ist eigentlich eine unbekannte Größe. Sie ist eine Herausstellung Einzelner aus der Masse. Nochmal. Sie ist eine Formation von Menschen, die alle eine Herausstellung sind aus der Masse. Eine Herausstellung aus der Masse. Und deshalb steht dort in unserem Text Ekklesia. Ek ist aus und Klesia der Ruf. Zusammengesetzt, herausgerufen. Wissen wir das? Wissen wir das? Aus den Milliarden zahlreicher, denkender, fühlender Geschöpfe gibt es eine ganz kleine Chance. Eine ganz kleine Sache. Die sind von Gott herausgerufen, mit einem heiligen Ruf. Nicht irgendwo, dass wir dann Vergebung der Sünde haben, in den Himmel kommen, sondern sie haben mit diesem Herausruf sofort auch ein Hinein erlebt. Das ist das Wichtige. Ein Hinein und zwar als Glieder in den Leib des Christus. Das ist es. Aber bei den Frommen geht es nur um Vergebung der Sünde und den Himmel und selig sterben. Ja, das reicht dann. Dafür ist Christus nicht gestorben. Das müssen wir sagen. Die herausgerufen. Wer zu ihr gehört, der muss wissen, dass er von Gott dazu berufen und auserwählt ist. Das ist grundlegend. Und wo lebt sie? Diese Schar, wo lebt sie eigentlich? Natürlich in München, ja, ist klar. Und im Erzgebirge gibt es auch ein paar. Und auch woanders auch. Sie lebt eigentlich zwischen Himmel und Erde. Sie lebt in vielen Denominationen, Benennungen, Kirchen, Gruppen und Gruppleinen. Was hatten wir gesagt? Zwischen Himmel und Erde. Bedeutet das, dass die Leute, die zu dieser Schar gehören, in der Luft hängen? Ist das so? Zwischen Himmel und Erde ist Luft. Man redet und träumt von Himmel und hat die Beziehung zur Erde verloren, Wie ist das? Wie hängt das zusammen? Die Gemeinde, um die es sich hier handelt, einmal ganz grob gesehen, ganz sehr grob, ja, grob gesehen, hat ihre irdische Existenz, ihren heilsgeschichtlichen Weg von der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Müssen wir noch ein bisschen reinrücken, aber lassen wir schon mal so stehen. Und der Einzige, womit er sich dieser Schar verständlich macht, das ist ja das, wo wir gefragt haben, wo ist er denn zu sehen und was macht er? Das Einzige, womit er sich dieser Schar verständlich macht, das sind nicht Träume, das sind auch nicht Visionen, das sind auch nicht Offenbarungen und hörbare Anweisungen und sind auch keine Erfahrungen. Womit macht sich dieser Christus seinen Leuten denn bekannt und verständlich? Wodurch? Das muss gewusst sein. Es gibt nur eins, durch sein geschriebenes Wort. Es gibt da so viele, die sagen, der Geist hat mir gesagt, können wir alles vergessen. Der Geist hat sich immer an das geschriebene Wort gebunden. Und niemals ist er selbstständig und sagt den einen das und den anderen das. Das muss gleich klar sein. Und mit vielen Leuten haben wir es dazu tun genannt. Überlegt euch mal, ich bin 63 auf dem Weg des Glaubens. Was für Strömungen ich durchlitten habe, zum Verrücktwerden, ich sage euch das, zum Verrücktwerden. Und viele sind gestrauchelt, weil sie nicht durchgeschaut haben. Das sind Energien, sind das. Aber nicht von oben, sondern von unten. Mit einer großen Lichtstäuschung. Sein geschriebenes Wort. Wer andere Quellen anzapft, der muss verführen werden. Das geht nicht anders. Der muss verführt werden. Ich weiß nicht, ob ich das so viel Zeit habe, liebe Geschwister. Das wäre doch was. Zeichen und Wunder. Das wäre doch was. Durch den Alltag. Wenn wir um Dinge beten würden, und das passiert auch manchmal. Wirklich, das passiert manchmal. Das hat man gar nicht im Blickfeld. Da ist doch Gott so gütig, da durchbricht er manchmal Grenzen und zeigt uns, ich bin noch da. Aber das ist Ausnahme. Was hat der John Wimber? John Wimber ist der große charismatische Matador in Amerika gewesen. Habt ihr was gehört von John Wimber? Meine Güte, da hat er ganze Hunderttausende verrückt gemacht. Der hat gesagt, wir können doch nicht einfach evangelisieren, indem wir das Wort Gottes lesen. Das muss mit Zeichen und Wundern. Gott muss sich mit Krafttaten beweisen, damit die Leute umgedreht werden. Aber wie er gestorben ist, ganz, ganz sehr entsetzlich. Ganz sehr entsetzlich. Können wir wegstecken jetzt. Ja. Hat der Herr nicht für Leute, die glauben, ganz gewaltiges verheißen? Ist das nicht so? Überlegen wir doch. Wir leben halt nicht mehr. Wir sind von der Tradition so eingemauert, dass wir nicht mehr fähig sind, uns kritisch zu hinterfragen. Die Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Das würde doch auch uns betreffen, oder? Haben wir mit dieser überhaupt nichts zu tun. Was sind das für Zeichen? In meinem Namen. Dämonen werden ausgetrieben. Wir werden in neuen Sprachen reden, wissen wir doch. Das Sprachengebet ist überall. Kannst du in Sprachen beten? Da musst du noch einen zweiten Geist kriegen. Du musst noch einiges kriegen. Das fehlt noch irgendwas. Liebe Geschwister, was da alles läuft an Verführung. Und viele unerfahrene Kinder Gottes werden betrogen, ein Zeit lang. Und während dieser Energiephase sich einmal hat hineinwickeln lassen. Ich sage das mit großem Bedauern. Der bleibt gefährdet ein ganzes Leben lang, auch wenn er frei wird. Von wegen, dass ich dieses Gebiet betreten kann und komme so wieder richtig davon, was man da an Zeugnis erzählen könnte. Ja, also, Schlangen können sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, dann wird es ihnen nicht schaden. Da waren wir mit Geschwistern zusammen, nur noch ganz Urlaub, haben wir Pilze gesammelt. Da hatten die auch ein paar Fliegenpilze mit dabei. Das sagt der Pfarrer, sagt er, das macht nichts. Wir beten die Hände, fallen drüber und Gott macht das alles wieder. Du meine Güte, du. Naja. Schwachen werden die Hände aufgelegt und die werden sich wohlfühlen. Ich fasse jetzt zusammen. Diese Verheißungen bleiben gültig. Für wen? Die bleiben gültig für die, denen sie gegeben sind. Und wen sind sie gegeben? Das ist das Volk Israel. In seinem erneuerten Zustand. Das sind Dinge, die tief eingeprägt werden müssen. Sonst werden wir hinweggespült. Das haben wir, Ja, du bist doch auch gläubig. Und wo hast du die Zeichen, Heinz? Ich könnte mal durchfragen. Nicht einer hat die Zeichen, die hier stehen. Glaubt ihr? Da ist euer ganzer Glaube hinfällig nach diesem Zeugnis. Es gibt sogar Anweisungen. Anweisungen Jesu, die haben heute überhaupt keine Bedeutung mehr. Gibt es denn das in der Bibel Sätze, die für uns nicht gelten können? Ich lese nur mal einen Satz vor. Jesus sandte die 12 aus und befahl ihnen und sprach. Das ist ein Befehl, ein Imperativ. Von dem her ist in der Verkündigung nichts. Nein, gar nicht, weil er nicht dahin passt. Geht nicht auf den Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Das heißt also, geht nicht zu den Römern, zu den Ägyptern, zu den Assyrern und auch nicht zu den Germanen. Das bedeutet es doch. Sondern nur zu den verlorenen Schafen, also Israel, sein Befehl. Und wenn der Befehl heute noch Geltung hätte, das sehen wir alle nicht da. Da muss sich doch etwas verändert haben. In der Heilsstrategie damals mit Jesus und den Jüngern. Oder ist das einfach so weitergelaufen? Es denkt überhaupt niemand nach. Ich habe den Eindruck, Hauptsache, wir werden nicht in Frage gestellt und es bleibt so, wie es immer so ist. Ja, dass Gott, bevor er die Gemeinde, also wenn wir von Gemeinde jetzt reden, dann meinen wir diese kleine Schar, dass wir uns nicht missverstehen. Bevor er diese Gemeinde ins Dasein rief, hatte ja Gott schon längst mit Israel Heilsgeschichte gemacht. Das ist ja eindeutig. Und wenn diese Gemeinde, die heute und jetzt als Leib Christi gesammelt und zubereitet und abgeschlossen und vollendet wird, wird Gott die abgebrochene Heilsgeschichte mit seinem Volk erneut fortführen und zu Ende bringen. Dann und danach wird die Hütte Davids aufgebaut. Und danach wird Israel wieder eingesetzt. Danach, das heißt, es läuft etwas ab, was bisher nicht bekannt war. Danach. Schon aus diesem Grunde sollte es uns einleuchten, dass Gott eben mit Israel anders verfährt, andere Verordnungen und Bestimmungen erlässt, wie wir sie bei der Gemeinde aus den Nationen haben. Und das andere sollte auch jeder Auserwählte wissen, dass die Gemeinde immer Auswahlcharakter trägt. Auswahlcharakter? Was bedeutet das? Ja, wissen wir, sind Auserwählte. Das bedeutet demzufolge, jetzt nicht jeder gerettet wird. Verstanden? Es wird jetzt nicht jeder gerettet. Oder es kann gar nicht jeder gerettet werden. Und dass mit der Vollendung der Gemeinde nur ein Etappenziel erreicht ist, nur ein Anbruch im Blick auf das Ganze. Deshalb besteht schon von der Berufung her ein Unterschied zwischen Israel und der Nationengemeinde. Grob gesagt, ich sage nur grob gesagt. Ersteres hat seine Bestimmung Israel für, nicht für sich selbst. Oder denkt ihr, Gott hat das Volk aus der Zerstreuung wieder nach Hause geführt, dass er endlich mal ein Volk hat, was er behätscheln und tätscheln kann? Nein, nein, nein. Das Volk hat seine ureigene Bestimmung für die Völker und Nationen, für die Erde. Für die Erde. Also eine irdische, eine globale Zielstellung. Die Gemeinde, die jetzt von Gott gewollt und zubereitet wird, ist für die Himmel, für das Unsichtbare und ihrer geistlichen Bewohnerschaft und den Tiefen der Unterwelt, also für das Universale bestimmt. Mal drüber nachgedacht, wie das gehen soll? In Philipper 2? Dass einmal alle Knie sich beugen und alle aus dem Mund heraus einheitlich sagen, bekennen werden, nur er allein. Wie sollte das gehen? Sagt mir das mal. In der Himmelswelt, im Himmlischen, im Irdischen und im Unterirdischen. Wie soll das gehen? Ohne dass ihnen Evangelium verkündigt wird. Nur über das Evangelium gibt es Rettung. Eine Botschaft, die alles umspannt. Und dabei bleiben wir, dass Israel das Blickfeld für die Erde hat. Oder haben wir das nicht gelesen? Auf der neuen Erde. Ach, auf der neuen Erde. Da hat es Gott mit Israel und den Nationen zu tun, die aus dem Feuersee herauskommen und therapiert werden müssen. Geheilt werden durch die Blätter. Da geht es weiter. Bis sie ins Leben hineinkommen. Über Evangelium. Über das Evangelium. Und wer wird wohl den überhimmlischen und den unterirdischen das Evangelium zu verkündigen haben? Das ist der Christus. Der war schon einmal unten. Und dann nimmt er seine Gemeinde mit. Von wegen im Himmel auf dem Sofa sitzen. Von wegen. Von wegen. Ja, also die Gemeinde zwischen Himmel und Erde. Das ist das Nächste. Das Letzte. Ein paar Minuten noch. Gemeinde zwischen Himmel und Erde. Alle Segnungen und Verheißungen an Israel sind mit dieser und der neuen Erde zusammengebunden. Müssen wir uns merken. Sie sind irdischer Art. Ich möchte das nicht strukturell verstanden wissen, aber dem Wesen nach können wir sagen, dem Wesen nach, Israel für die Erde und die Gemeinde für die Himmel. Da wir aber keine Automaten sind und Gott auch keine will, haben wir trotz unserer himmlischen Zielbestimmung nach oben unseren Weg eine Zeit lang auf dieser Erde. Seid ihr alle verstanden? Wir sind noch nicht dort. Wir erkennen nur die Zielbestimmung. Unser eigentliches Sein ist nach oben. Unterwegs. Hoffentlich im Herzen ist das drin. Dass Gott uns nicht aus all den materiebezogenen Gegenständen herausziehen muss. Und wir krampfhaft alles noch festhalten wollen. Das Letzte noch natürlich, den Tresor. Und diese Erde und das im Eigentlichen, und diese Erde und im Eigentlichen diese Plattform, wo wir unsere Füße haben, das ist also die Ausbildungsstätte. Das ist also der Exzertierplatz, das ist das Trainingslager, wo wir auch vieles verkehrt und falsch machen. Eine riesengroße Spannung. Liebe Geschwister, unsere Bestimmung muss klar sein. Uns hält niemand mehr auf. Kein Glanz und keine Armut, keine Krankheit, nichts mehr hält uns auf. Hin zu dieser Bestimmung. Aber das andere ist das Gegenstück. Wir lernen in dem Lauf hier und unten, ja, es geht gar nicht anders, das Sterben. Wir lernen jeden Tag neu auf Erden uns vorzubereiten für das, was im Himmel zusammen mit Christus getan werden soll. Nochmal, setzt gespeichert. Wir lernen jeden Tag auf Erden uns vorzubereiten, was wir im Himmel zusammen mit Christus tun werden. Wie können wir denn sonst einen Satz bejahen? Römer 8, 28. Das alles mit uns, nein, wie heißt es dort? Alles wird zum Besten uns gereichen. Alles, was da abläuft, um uns, vor uns, mit uns, alles. Zum Besten, zum Besten. Wie können wir so ein Deck stehen lassen, ohne den Hintergrund? Wir sind eigentlich dazu da, ausgebildet werden für eine andere Wirklichkeit. Und wenn Gott schon im Alten Testament sagt, ich Yahweh, ich habe alles nach und zu meiner Absicht gemacht, da müssen wir im Ablauf des Tages immer wieder uns orientieren lassen, was da kommt. Was? Nichts ohne seine Absicht? Überall sein Ja, liebe Geschwister, das ist wichtig, dass wir biblisch, göttlich, geistlich denken lernen. Wir werden immer uns wieder einmal, solange wir hier unten hin und her rennen, uns mit Dreck bekleckern, ohne den Heiligen Geist zu verlieren und die Gotteskindschaft zu verspielen. Verstanden? Ach, wie viele Kinder Gottes, die in den neurologischen Klinik liegen, haben die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Und haben sie da sich daneben benommen. Liebe Geschwister, wir beklecken uns immer wieder mit Dreck, ohne den Heiligen Geist zu verlieren. Der trägt unser Lebenshaus bis zum Ziel seiner Bestimmung. Der bleibt wohnen, der zieht dich wieder aus. Und der Christus auch nicht. Wenn Gott heute Menschen zum Glauben ruft, dann nicht zu einem selig frommen Verein, sondern in die Gemeinde des Christus, hinein, die ihre Bestimmung für die Himmel und die Herrschaft Gottes über das All hat. Luft holen, bitte Luft holen. Das sind Aussagen, die sind unvergleichlich. Die kriegst du auf keiner Uni und in keinem Warenhaus. Aber das muss verinnerlicht, das muss eigentlich, ja, das muss hineingenommen werden und dem Vater auch dafür Dank gebracht. Aber vergessen wir nicht, die Erde bleibt für uns das Trainingslager, wo unser Ich jeden Tag das Sterben lernt. Was für falsche Vorstellungen oft bei Evangelisation dann auch geweckt werden, weil man nie konkret sagt, wo die Fahrt denn eigentlich hingehen soll, wenn Leute zum Glauben kommen. Das wird doch ein Zeug versprochen. Das ist doch nicht zu fassen. Wo geht die Fahrt hin, wenn wir zum Glauben kommen? Ja, wo geht's hin mit unserem Ich und unserer Seele? Ans Kreuz, bloß dass wir's wissen. Mit unserem Ich und unserer Seele ans Kreuz. Dort geht's hin. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, zum Tode gebracht, wie Schlachtschafe gerechnet. Und wer mir nachfolgen will, der, was macht er? Der verleugnet sich selbst und streicht sein Ich durch. So, aber wir wollen ja alles das Ich haben. Und die Seele, die kriegst du kaum in den Griff. Weil die sich immer nach dem Sichtbaren orientiert. Und das ist tief traurig, weil sie das nicht kriegt und das nicht erfüllt wird. Liebe Geschwister, wenn wir nicht lernen, die Seele von dem Geist Gottes aufmerksam zu machen, dort geht der Weg hin. Und Paulus sagt, wenn das stimmt, dass in uns neues Leben geworden ist, was fangen wir da an? Da fangen wir an, nach droben zu sinnen, zu trachten, zu denken. Sinnen und trachten ist ein Gebiet der Seele. Ach so, jetzt soll ich auch von meinen liebgewordenen Hobbys, ach, wir können doch machen, was wir wollen, können wir doch. Aber aufpassen, dass die Seele nicht den Platz kriegt, wo das Zentrum uns zugedeckt wird und die Seele uns beherrscht. Dann kann kann Paulus sagen, ein Mensch, der ständig sich vom Gemüt der Seele und von den unerfüllten Wünschen dann durchs Leben schlängelt, der vernimmt nichts vom Geiste Gottes, dass wir uns klar sind. Die Seele muss darin nach oben geführt werden. Die muss sich lösen vom Körper und muss an dem Geist gebunden bleiben. Ja. Ein verfälschtes Evangelium. Wie heißt das? Gott will, dass es uns gut geht. Da sagen welche, nachdem David endlich seine Schuld bekannt hat, ist es gut geworden mit seinem Leben. Boah. Gott hat alle Söhne gefordert von ihm. Alles Täuschung. Wir werden doch nicht als Christen in eine Kirche hineingeboren, sondern zu Gliedern des Christusleibes gemacht. Und da sind wir aufs Engste mit unserem Christushaupt zusammen, gebunden. Wir wurden gepflanzt zu gleichem Tode und sind zusammen mit ihm lebendig gemacht, zusammen mit ihm auferweckt, mitversetzt in die Überhimmel. Wie soll denn das zugehen, sagt man das? Ist ja vor 2000 Jahren passiert. Was habe ich denn damit zu tun? Geschwister, was mit dem Gottessohn gemacht worden ist, das haben alle die erlebt, die später nach seiner Auferstehung über das Evangelium neugezeugt wurden. Die kommen aus dem Samen des Christus heraus. Und dieser Christus hat alles durch. Gestorben, begraben, gekreuzigt, alles auferstanden. Deshalb, nur deshalb. Wir wurden also schon mit gekreuzigt und das, was damals vor 2000 Jahren geschah, das wird jetzt mit unserem Ja und unserem Einverständnis, weil Gott keine Maschine will, nachgeholt. Und da dauert es manchmal, bis wir ein Ja haben. Lieber Vater, ich willige ein. Ich willige ein, es ist der beste Weg für mich. Auch wenn ich fast daran zerbreche und zugrunde gehe. Ja, Dr. Meyer-Gerber hat es mal super erklärt. Und er sagt, wenn er am Zweiten Weltkrieg gefallen wäre, so wären seine Söhne, die er später gezeugt hat, auch mitgefallen, weil ja die Samen seiner Kinder in ihm waren, verstehen wir, so eng. Und nun sind wir durch das, was Christus an sich hat, an seiner Person vollziehen lassen, sind wir mit hineingenommen. Und deshalb haben wir das schon mitgemacht. Wir müssen nicht unser Ich kreuzigen, sondern einverstanden sein. was der Christus damals mit uns gemacht hat. Also die Dramatik, die Auseinandersetzung zwischen Himmel und Erde, die wird uns ja gerade im Epheserbrief sehr, sehr vor Augen gestellt. Ich sag manchmal, tja, angenommen, ich sag nur mal angenommen, wir bekämen ein Erbteil, ein riesiges Erbteil und wären über Nacht mehrfacher Milliardär. Und am anderen Morgen würden uns wegen 10 Quadratmeter Land oder einer alten Kommode vor dem Rechtsanwalt herumstreiten. Geht das? Ja, selbstverständlich geht das. Das geht alles. Mit unserem ungekreuzigten Ich. Geht alles. Und deshalb sagt Paulus, müsst ihr euch denn um Dinge streiten, die uns sowieso gehören? Wenn ihr aber Kinder seid, so seid ihr Erben Gottes, Miterben Gottes. Und da fragen wir zurück, was ist das Erbe des Christus? Und Gottes interessiert doch keinen. Nur wenn es um Haus, das eigene Haus, um Hof und Geld und Vermögen geht, ja, da haut man sich die Köpfe ein. Er, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte der Vater zusammen mit seinem Sohn, liebe Geschwister, ausgemalt, uns nicht das ganze All aus liebesmäßiger Zuneigung schenken. Ja. Als Sterbende, siehe, wir leben. Als gezüchtet, wir kommen nicht um. Als Traurige, die sich alle Zeit freuen. Ja. Als Arme, die viele mit dem Reichtum des Christus beschenken, als die nichts haben. Und doch, liebe Schwester, in dieser Spannung leben wir, können wir darin leben, als die Nichts und doch das All besitzen. Ich verstehe das alles gar nicht. Kann es denn nur um die Preise gehen, was Lidl und Aldi anbietet? Oder können wir uns einmal einer Substanz und zuwenden, einer Wirklichkeit, die nicht verblasst und abhängig ist von der Währung? Ist es euch denn nicht ins Bewusstsein hineingekommen, sagt der Paulus, dass ihr Menschen und Engel redet? Dabei sagt der Engel an der Stelle. Was? Engel, Geistlichkeiten, Fürstlichkeiten zu richten haben. Wisst ihr denn das nicht, dass ihr den Kosmos richten werdet? Eine kosmosumfangende Aufgabe, nicht nur die Erde. Liebe Geschwister, was ist das für ein Evangelium? Weil man nur an Israel stehen geblieben ist und alles vergeistigt hat, was ihr gehört, diesem Volk, ihnen. Von oben, von ihm aus, vermögen wir uns in der Welt richtig zu benehmen, weil wir dort mit ihm zusammen unsere Bestimmung haben. Unser Zuhause. Stimmt das? Ein Zuhause? Ein Zuhause, eine Wohnung? Liebe Geschwister. Ja, wir wohnen schön alle, machen es uns auch hübsch. Wunderbar. Ich freue mich, dass es etwas anders geworden ist seit der Wende. Aber wir waren schon damals sehr dankbar. Ich bin 100.000 Kilometer mit einer Backkiste unterwegs gewesen, 4 Räder. Trabant genannt. Sind von Loch zu Loch gesprungen und waren glücklich, sehr glücklich, in diesem Backkarton viele Stunden gelebt zu haben. Ja, jetzt ist das alles etwas besser, komfortabler, aber wir lassen uns nicht aufhalten. Bitte nicht. Bitte nicht. Denn wir werden nur dann auf Erden richtig laufen lernen, wenn wir, oder im Alltag richtig entscheiden können, wenn wir den Himmel im Herzen haben, wenn wir die Ewigkeit, die Herrschaft Gottes in uns tragen und uns erfüllt, wenn diese Gotteswirklichkeit dem irdischen Ablauf der Zeit durchbricht. Wer wissen will, wie er sich im Sichtbaren richtig verhalten und entscheiden will, der muss zuvor in das Unsichtbare geschaut haben, muss ihn den Christus anschauen. Wer er ist, wie er ist und was wir mit ihm zusammen sein werden. Dann wird wirklich Kleines ganz klein und Großes groß. Wenn wir wissen wollen, wie wir die Zeit richtig bewältigen und in ihr auch vernünftig leben, dann müssen wir die Ewigkeit besitzen, das Sein, das ewig Bestand hat. Zu der Zeit, wo die Züge noch rammelvoll waren. Mann an Mann, an Mann an Mann, an Mann an Mann. So, da rief ein Kind in die angestandenen Fahrgäste hinein: Mutti, ich sehe nur den Himmel. Es dauerte eine Weile. Da antwortete eine Männerstimme: Kind, sei dankbar. Andere sehen nur die Erde. Verstanden? Ja. Nur von dem, was wir im Eigentlichen in den Augen Gottes jetzt schon sind, ist ein Werden hinein an das Bild des Christus möglich. Alles andere ist frommer, gesetzlicher, leistungsbezogener Krampf, ist fleischliche, religiöse Dressur und Anstrengung, aber kein Wachstum hinein in die Erkenntnis Gottes. Das heißt, das liebesmäßige Einswerden mit Christus und dem Vater. Das ist auch kein Evangelium, keine befreiende, sieghaftende oder erlösende Botschaft. Die geoffenbarten Himmel lassen Stephanus die auf ihn geworfenen Steine ertragen und für die Feinde beten. Gemeinde zwischen Himmel und Erde. Wer Gott wohlgefällig und verantwortungsbewusst in dieser Welt, auf dieser Erde leben will, muss zuvor die Himmel schauen, sonst endet er in Sodom. Natürlich ist es zwingend, dass auch die Verkündigung damit gefüllt ist. Aber hier tut sich ein riesengroßes Loch auf, wo Institutionen, Kirchen und Gemeinschaft darin verschwinden. Gesetz, Vorschriften, Forderungen, Aktionen, neuerdings eine Vielfalt von kulturellen Darbietungen ist zum Übelwerden. Predigt doch ein benutzerfreundliches Evangelium. Schafft doch eine spannungslose Atmosphäre. Und die jungen Leute, von wegen Kampf und Aufregung, wir wollen es sehr schön haben. Wenn uns jemand ein Kilo Gold in die linke und ein Kilo Dreck in die rechte geben wird, dann wollten wir doch alle den Dreck haben. Was denkt ihr? Nur keiner wäre das so dumme Blöd. Keiner. Nein. Und doch hängen wir unser Herz an nichtige Dinge und opfern und verbluten auf den Altären dieser Welt. Wegen dieser überragenden Erkenntnis Christi, was da alles zusammenhängt, achte ich alles, was hier unten los ist, auf seine eigene Karriere. Seine eigene Karriere für Dreck und Gut zählt nicht. Merken wir die Wertigkeit, wie das Evangelium alles umdreht. Und wir möchten ja nach unserem wunderbaren Lebensstil und all das, was wir uns geschafft haben, noch ja, den Zugang haben zum Himmel und Vergebung der Sünde. Toll ist das, wunderbar. Nein, das hat mit Glaube und Berufung nichts zu tun. Nichts zu tun. Ja, und das schreibt der Apostel Paulus ja an. Aus dem Philipperbrief heraus. Das ist mir Gewinn gewesen. Und da war mit einem Kriegsknecht gekettet. Oh, wir würden Gebetsbriefe verfassen. Ohne Ende. Die Gemeinde sollte für mich beten, dass ich aus dieser Lage herauskomme. Kein Wort, nein. Freut euch, sagt er. Freut euch in dem Herrn. Und zwar alle Wege. Da fallen wir alle in Ohnmacht. Alle Wege zu freuen. Merken wir, wie diese Wirklichkeit ein sterbliches Leben durchdringt. Es dreht alles um. Es dreht alles um. Dass wir endlich mal Flügel bekommen zum Fliegen. Und diese Sichtbarkeit, die so verführerisch ist, das so glänzend ist, hinter uns lassen. Der Christussonne nach oben. Da sind wir unterwegs. Christus hat also eine verwandelnde Kraft. Und wir jammern, wir murren bei jedem kleinsten Widerstand. Der Herr möchte unser Leben zum Überlaufen bringen, mit seiner Herrlichkeit uns füllen. Und wir denken immer, wir kämen zu kurz. Wir kämen zu kurz. Wir haben bei uns zu Hause, Männerchor, oft das Lied gesungen, wir haben es gerne gesungen. Wir tragen, was tragen wir? Wir tragen den Himmel im Herzen, kennt das jemand? Nein, schade. Müssen wir mal zusammen lernen. vor, ein hervorragender Ring. Wir tragen den Himmel im Herzen und pilgern zum ewigen Ziel. Geht's oft unter Kämpfe und Schmerzen, gibt's dunkle Tränen auch viel. Und dann hat der Tenor eine Oberstimme gesungen, trat heraus und sang den Refrain: Wir suchen nichts mehr bei den anderen und bleiben bei nichts mehr hier stehen. Den Himmel im Herzen so wandern wir, bis die Vollendung wir sehen. Liebe Geschwister, wenn das nicht nur als Liedgut in unserem Herz steht, sondern als Wirklichkeit durchbricht, ja, dann kommt ein Stück Wesensherrlichkeit Gottes und Christus in uns. Ich frage, können Menschen, denen die Himmel und die Erde gehören, so leben, dass sie ständig nach unten schielen müssen? Muss ich einfach sagen, es gibt eine Rentenerhöhung. Das ist ganz alltäglich, bei uns jedenfalls. Ich glaube, die gibt es auch hier, aber bei uns ist etwas mehr als bei euch. Weil wir Renten weit unten sind. Und die kämpfen ja nur schon 25 Jahre, dass die Ostleute auch mal ein Stück dem angeglichen können. Das sagen die Westleute, die haben ja nicht gehabt, die haben ja halb nicht gearbeitet, die faulen Strunke hier drüben. Und jetzt kriegen sie auch noch größere Rente. So, jedenfalls, mit der Erhöhung der Rente wird es eng wegen der Steuern, Steuererklärung machen. Da können Rentner jetzt nicht schlafen, weil da, das ist, sind nur ein paar Mark drüber, wo sie dann Steuern zahlen müssen. Ne? Die bringt es fast um. Liebe Geschwister, was haben wir als Glaubenssubstanz? Etwa schlaflose Nächte, weil das Finanzamt 50 Euro von dem uns zugestandenen Rentenlohn abzieht? Ja. Sie wandeln auf Erden und leben im Himmel. Also es ist eine super Botschaft, ich sag's euch. Die kann uns tief bewegen. Und man spürt es. Man spürt es dem anderen ab, ob er innerlich im Herzen, in Palästen oder in Zelten wohnt. Es gibt Vermögende, die sind gelöst und es gibt viele Nichtvermögende, die an jedem Pantoffel und verrosteten Küchenherd hängen. Im Alter zeigt sich das dann schonungslos, weil die Spannkraft nachlässt. Die Spannkraft, dass ich das da richtig einordne, dass der andere nicht merkt, wie ich eigentlich dicke hier. Ja. Und dann merken dann die Verwandten, die Kinder, was da eigentlich mit uns los ist. Ich habe es, glaube ich, euch schon mal gesagt. Ein Bruder, der lange Zeit in der Verkündigung stand, die letzten Sätze, soll ich euch das sagen? Die letzten Sätze von ihm waren nicht, ich freue mich auf den Tag, nein, die waren, ich brauche Geld. Ach, was will er mit dem Geld hier oben? Verstehen wir? Die Seele war nicht frei. Die war nicht los. Die war nicht los. Schade. Echt schade. Im Eigentlichen haben wir die Taschen alle voll Gold. Und reagieren sauer, wenn der andere 5 Cent mehr hat. Neulich machte ein Taxigeschäft. Der machte seinem Herzen Luft. Er hatte nämlich unter anderem Leute vom Bahnhof in ein Bibelheim zu fahren. Und diese Fahrten waren extra verbilligt. Aber von all den Fahrgästen machte niemand solche Schwierigkeiten als Geizhälse wie die Frommen, denen alles zu teuer ist. Er hat schon unterwegs aufgehalten und hat die Leute aussteigen und laufen lassen. Da hilft nichts anderes. Tür auf, raus. Ja. Menschen, denen mit Christus die Himmel gehören und die Erde als Erbteil verheißen ist, die bleiben am Staub dieser Erde kleben. Tragik. Das ist eine Tragik. Wenn wir jetzt nach Hause fahren, bitte nehmt das mit. Es ist alles euer. Das sagt Paulus der Gemeinde in Korinth. Die haben sich auch rumgestritten. Wegen jeder Zeugenslande. Auch vom Richter. Es ist alles euer. Die Stadt München, die gehört euch. Ganz Bayern gehört euch. Mir gehört das Erzgebirge. Die Seen. Und die Wälder, die Ozeane, die Kontinente. Paulus sagt, das ist alles euer. Das Eigentum und das Erbe des Christus. So heißt es ja, es sei die Welt, also der Kosmos, also das, was man auch greifen kann, die Materie. Es sei das Leben, was er uns geschenkt hat, jeden Tag. Noch einen Tag dazu, und wenn es noch mehr sein kann, sind wir sehr dankbar und glücklich. Wir müssen nicht Abschied wollen für diese elende Welt hier unten. Nein, wir sind hier, wir bleiben hier und bezeugen einer sterbenden Welt mit großer Gewissheit, dass es eine Aussicht gibt, eine Hoffnung, einen Weg gibt es, heraus aus dem Tod in das Leben. Ja, es sei das Leben und auch der Tod. Der Tod, das übersteigt noch Römer 8, dass er uns nicht scheiden kann. Von der Liebe Gottes, das Tod. Nein, jetzt steht auch, dass der Tod uns gehört. Liebe Geschwister, gibt es noch etwas? Ja, also wenn man schon mal ganz weit drüben war, ganz weit. Man hat also nur noch einen Hauch zwischen der irdischen Welt und der Wirklichkeit vor sich. Dann kann man das einschätzen? Nein, es gehört uns alles. Ich kann, und das musste ich ja alles sagen, wohin will ich? Wohin wirst du dich entscheiden? Für rüber oder hinüber? Ja. Natürlich ist es drüben besser. Wirklich? Ja, in jedem Fall. In jedem Fall. Aber um der Schwachheit der Geschwister willen, gut, bleibe hier. So, Leben der Tod, es sei die Gegenwart. Liebe Geschwister, die Gegenwart, was heute und morgen läuft, heute Nachmittag. Oder es sei die Zukunft. Manche sterben wirklich für das, was eigentlich... Ja, Dankeschön. Ja, was auf uns zukommt. Es sei die Gegenwart, die Zukunft. Alles gehört euch. Ihr aber, liebe Geschwister, ihr seid des Christus. Und der Christus gehört für immer zu Gott. So sind wir zusammengebunden, liebe Geschwister. Es ist ein unermesslicher, ein unausdenkbarer Reichtum, ist das, der unser Herz ganz, ganz sehr weit macht. Man kann also niemals hier, bei mir jedenfalls, einen Herzinfarkt kriegen, wo es alles zusammenzieht. Versteht ihr das Herzinfarkt? Bei mir wird das Herz ganz weit. Ja, und deshalb müssen wir auch Bypass einsetzen, weit. Ja, weit gehören wir dazu. Ja. Also, liebe Geschwister, das wollen wir mitnehmen. Das wollen wir mitnehmen, eine Gemeinde zwischen Himmel und Erde. Halten wir den Widerspruch, den Kampf und die Spannung aus. Wir sind dazu gesetzt. Das Ziel ist, nicht zu beschreiben. Wir beten miteinander. Ja, lieber Vater im Himmel, nun waren wir heute Morgen unter deinem Wort zusammen. Und du hast uns dein Wort auch aufgeschlossen. Ins Herz hinein hast du deinen Lichtglanz leuchten lassen. Und da kommt eine Wirklichkeit hinein, die können wir gar nicht ermessen. Wir danken dir von Herzen, dass du bemüht bist, nicht nur uns von der Sünde zu befreien, sondern in uns deine Lebensqualität hineinzuschenken. Und sie überragt wirklich alles, was diese Zeit zu bieten hat und diese Welt auch uns aufzeigen kann. Wir sind für immer auf dich ausgerichtet und wir ringen darum, von nichts und niemand mehr aufgehalten zu werden. Das Ziel deiner Bestimmung zu erkennen und da entgegenzugehen. Versiegle dein Evangelium in unseren Herzen und gehe mit uns auch durch diesen Tag und auch weiter. Solange du uns hier sein lässt, gib du und setze du uns zum Segen zur Verherrlichung deines Namens. Amen.
Ich möchte gerade für die Geschwister, die weiter hinten sitzen, darauf hinweisen, Johannes hat hier vorne einige Schriften und CDs aufgelegt, die kann man mitnehmen und das Geld da auch einfach auf die Theke legen. Und da möchte ich dir ganz herzlich danken für deine Dienste bei uns, für euer Kommen. Auch der Annemarie, herzlichen Dank, dass du deinen Mann so tatkräftig unterstützt. Ich denke, wir sind auf unsere Frauen immer angewiesen. Ja. Und wir wünschen euch eine bewahrte Heimfahrt und dir viel Kraft für alle deine weiteren Dienste. Und jetzt steht ja auch die Juni-Freizeit von Neudorf schon vor uns. Wir freuen uns darauf und wünschen auch da für die Vorbereitung Gottes Segen euch. Dann wollen wir schließen mit einem Wort des Apostels Paulus, aus dem 2. Thessalonicher Brief ganz am Ende. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei